ARD. 1936. Die Wehrmacht besetzt das laut Versailler Vertrag entmilitarisierte Rheinland. Nur noch Mitglieder der Hitlerjugend sollen zur Beamtenlaufbahn zugelassen werden. In Spanien beginnt mit einem Militärputsch ein Bürgerkrieg, in den auch deutsche Truppen eingreifen. In Berlin finden die Olympischen Sommerspiele statt. Radio Praha geht auf Sendung. Der Sender wird zur wichtigsten propagandafreien Informationsquelle in Mitteleuropa. Die Hindenburg, das größte jemals gebaute Luftschiff, unternimmt seinen Jungfernflug. Charlie Chaplins Stummfilm Moderne Zeiten hat in New York Premiere. Margaret Mitchells Roman Vom Winde verweht erscheint. Und in Volker Kutschers Roman Olympia verliert ein Hitlerjunge seinen Glauben an den Führer.
Der Zerfall Babylons, als das Verbrechen zum Gesetz wurde. Mit Volker Kutscher, Autor der Romane um Gereon Rath, die Vorlage für Babylon Berlin. Und mit Thomas Böhm, Moderator vom RBB.
Herzlich willkommen zur 8. Folge unseres Podcasts, Volker Kutscher.
Hallo.
Wir haben in der letzten Folge über den Reichsparteitag in Nürnberg gesprochen. Ein Großereignis. Jetzt hier in dem Roman Olympia geht's um die Olympischen Spiele, also ein Ereignis von Weltausmaß. Was war dein Zugang dazu?
Ja, ich habe ganz bewusst nicht die sportlichen Wettkämpfe total in den Mittelpunkt gestellt. Es gibt ein paar Szenen, die spielen natürlich im Stadion, im Olympiastadion auch Schwimmwettkämpfe gibt es. Und einmal sind wir auch bei einem Fußballspiel dabei im Poststadion. Aber ich fand das Olympische Dorf viel interessanter, was ja auch heute noch in Teilen zu sehen ist. Ganz im Westen von Berlin außerhalb. Und was da so passierte. Und das ist der Hauptschauplatz meiner Kriminalhandlung. Dort ist auch Fritz Thormann als Ehrendienstjunge unterwegs. Er ist großer Fan der schwarzen Sportler dort, vor allen Dingen Jesse Owens, von dem will er eigentlich ein Autogramm haben. Gerät dann aber, er weiß, wo Jesse abgestiegen ist, in welchem Athletenbungalow, gerät aber, Jesse ist nicht da, an dessen Zimmernachbarn Dave L. Britton, den Hochspringer, und ist von fortan mit ihm zusammen. Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass Jesse da bei mir nicht so im Mittelpunkt steht, dass ich ja die A-Prominenz immer eher so vermeide, weil ich das auch dann auch zu zufällig finde, wenn alle meine Figuren immer den berühmten, bekannten Leuten über den Weg laufen. Und in dem Fall der etwas weniger bekannte Dave L. Britton, den fand ich auch ganz spannend, weil er nicht weniger gut war als sein Zimmernachbar Jesse und tatsächlich auch Weltrekordhalter im Hochsprung war.
Ja, das mit der A-Prominenz hattest du ja in der letzten Folge erklärt, im Zusammenhang damit, warum Adolf Hitler in deinen Romanen eigentlich nur auf Distanz vorkommt. Der RBB befindet sich ja im Haus des Rundfunks und dieses Haus ist Ende der 20er Jahre gebaut worden als Übertragungszentrum für die Olympischen Spiele. Dass die 1936 nach Berlin kamen, damit hatten die Nazis ja nichts zu tun.
Nee, das wurde viel früher festgelegt, noch zu Weimarer Zeiten. Es war 30 oder 31 jedenfalls. Im Jahr 31, das weiß ich noch ganz genau, weil das auch kurz in dem Roman Goldstein erwähnt wird, wurde das Modell des Olympiastadions, das damals noch im Bau war, anstelle eines alten Stadions aus Kaiserszeiten, das wurde ausgestellt, damit die Leute sich das anschauen konnten.
Der große Star der Olympischen Spiele 1936 war, du hast es gesagt, Jesse Owens, der amerikanische Läufer, Sprintstar, der dann ja auch tatsächlich zwei Weltrekorde lief, einen über 200 Meter und dann einen mit der 4x100 Meter Staffel. Eigentlich wollte Jesse Owens nicht zu den Olympischen Spielen kommen, weil die in einem Land stattfanden, in dem dunkelhäutige und jüdische Menschen diskriminiert wurden. Wir haben in der letzten Folge davon gesprochen, die Rassegesetze 1935 in Nürnberg verabschiedet. Warum kam der dann schließlich doch?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht, das habe ich auch nicht recherchiert. Keine Ahnung, Jesse war da und es hat ihm auch sehr gefallen tatsächlich und er wurde auch entsprechend hofiert, weil er war der Star der Spiele. Er hat bei seiner Rückkehr dann irgendwann mal gesagt, dass er eigentlich in seiner Heimat USA mehr Probleme mit Rassismus hatte als in Berlin. Was natürlich daran lag, dass er in Berlin kein normaler Bürger war. Nein, was ich interessanter fand und wichtiger fand, dass überhaupt die Amerikaner teilgenommen haben an den Spielen. Das war nämlich tatsächlich gar nicht so klar, weil es durchaus in der amerikanischen Öffentlichkeit schon klar war, die Nazis, welche Politik die betrieben, welche antisemitische Politik und ob man dann diesen Propaganda-Effekt unterstützen wollte, indem man die amerikanische Mannschaft dorthin schickt, war sehr umstritten. Und Avery Brundage, der später auch Präsident des Internationalen Olympischen Komitees war, der die Spiele in München dann 72 eröffnet hat, war ein Antisemit, der das dann durchgesetzt hat, auch mit ziemlich perfiden Methoden, die Leute auch ein bisschen belogen hat in der Heimat und ist nach Berlin gefahren, das ist alles ganz okay und so weiter, also hat das Spiel der Nazis mitgemacht und tatsächlich wäre der Propagandawert der Spiele ohne eine amerikanische Mannschaft nur halb so viel wert, deswegen war auch den Deutschen sehr daran gelegen, dass die Amerikaner kamen und das kann man eigentlich Avery Brundage vorwerfen, dass er das ermöglicht hat.
Wir gehen jetzt mal ins Olympiastadion mit einer Figur, die schon ein paar Mal in unseren Gesprächen vorgekommen ist, mit Fritze Thormann, ein Straßenkind, aufgenommen von Charlotte und Gerion Rath. Gegen Charlottes Willen hat sich Fritze der Hitlerjugend angeschlossen, ist ein begeisterter kleiner Nazi geworden, aber auch ein Sportfan und meint, beides vereinen zu können, als er bei den Olympischen Spielen den sogenannten Ehrendienst leisten darf. Das heißt, er ist Betreuer eines Sportlers, und zwar des amerikanischen Hochspringers David L. Britton. Der gewinnt dann auch im Hochsprung die Silbermedaille. Alle drei Medaillen in diesem Wettbewerb gehen an die Amerikaner. Wir sind jetzt bei der Siegerehrung. Adolf Hitler, der den ganzen Morgen bei den Wettkämpfen mit dabei war, schaut sich aber just diese Siegerehrung nicht mehr an. Und was da genau bei der Siegerehrung passiert, das liest uns jetzt Fritzi Haberland.
Die drei amerikanischen Sportler betraten das Siegertreppchen. Johnson in der Mitte, Thurber links und L. Britton rechts. Auch sie hatten gesehen, wie Hitler das Stadion verlassen hatte. Sie verbeugten sich und nahmen ihre Medaillen entgegen und den obligatorischen Eichenlaubkranz. Dann spielte die Militärkapelle die amerikanische Hymne. Über der Anzeigentafel mit den Namen der drei Sieger stiegen drei Sternenbanner in den Abendhimmel und die drei Hochspringer nahmen Haltung an. Dann hoben sie den rechten Arm in Richtung der führerlosen Ehrentribüne, als wollten sie dem verbliebenen, kläglichen Rest in der Loge den deutschen Gruß zeigen. Doch war es nicht der deutsche Gruß. Die Daumen waren eingeknickt und die Hände nicht waagerecht. Es sah irgendwie anders aus, fast wie eine Parodie. Aber das war es nicht. Dazu passten die ernsten Gesichter der drei Sportler nicht. Bevor er sich an diesem Nachmittag von L. Britton verabschiedete, fragte Fritze ihn nach dem seltsamen Gruß. »I have a question, sir. That salute you showed in the stadium, what was that?« »Oh, you did notice. I hope everyone did. It's called the Bellamy salute. It's only for our flag and not for anyone else. For no Führer and shit. But wasn't that kind of an insult?« »Maybe it was, and I hope someone tells him.« L. Britton zuckte die Achseln. »You know, it's very simple, Aaron Dienstboy«, sagte er nach einer Weile. »Your Führer insulted us, so we insulted him.« »Das ist nicht mein Führer«, protestierte Fritze und erschrak über die eigenen Worte.
Mal kurz auf Deutsch. Fritze fragt ihn, was war das für ein Gruß? Und L. Britton sagt, das war der Bellamy Salute. Und Fritze fragt dann nochmal, aber ist das nicht eine Beleidigung des Führers gewesen? Und L. Britton antwortet, ja, der ist ja, hat uns ja beleidigt, indem er bei unserer Siegerehrung nicht dabei gewesen ist. Deswegen haben wir ihn, deinen Führer, auch beleidigt. Und dann kommt der Satz, das ist nicht mein Führer. Was ist denn nochmal der Bellamy Salute?
Das ist ein amerikanischer Flaggengruß, den es tatsächlich gegeben hat, der dem Hitlergruß doch recht ähnlich sieht, tatsächlich aber mit diesen kleinen Unterschieden, die ja auch da beschrieben sind. Und es gibt von dieser Siegerehrung ein Foto dieser drei amerikanischen Hochspringer, die da mit ernsten Gesichtern stehen. Und dieses Foto hat mich sehr erinnert an diesen Black Power Gruß, dieser Faust mit dem schwarzen Handschuh in Mexico City 68. Das war auch so ein Protest gegen Rassismus. Und es war tatsächlich so, das war der erste Tag der Leichtathletikspiele im Stadion, wo die Hochsprungwettbewerbe stattfanden, dass Hitler sämtlichen Siegern auch nachher die Hand geschüttelt hat und sie beglückwünscht hat und so weiter. Und bei dieser Siegerehrung eben nicht, da war er nicht mehr im Stadion und das hat man schon als Beleidigung wahrgenommen. Es war aber allerdings auch tatsächlich unüblich, bislang immer gewesen, ohnehin, dass das Staatsoberhaupt eines Gastgeberlandes im Stadion war die ganze Zeit und schon gar nicht, dass man dann da irgendwie noch Gratulationen aussprach und man hat Hitler dann auch gesagt, er soll das bitte bleiben lassen und Föderlin hat dann niemanden mehr gratuliert und Jesse Owens dann eben später bei seinen Triumphen dann auch nicht mehr. Ich fand dieses Foto so ikonisch, dieser Salut, hat mich so sehr an Mexiko erinnert und dass ich dachte, das musst du irgendwie jetzt hier in die Handlung einweben und in dem Fall hat es ja auch funktioniert, dass ich es einweben konnte.
Der ungeheure Satz, der fällt, ist ja, das ist nicht mein Führer. Fritze Thormann kommt zu der Erkenntnis, weil Hitler die Sportler nicht ehrt, die ihm, Fritze, wichtig sind. Die Sieger, die Athleten. An der Szene könnte man eigentlich sagen, letztlich war es doch nicht Kinder, aber Fritze Thormann ist ja Teenager. Teenager leicht, die Widersprüche, das Menschenverachtende in der Nazi-Ideologie zu erkennen.
Na, so einfach ist es eben nicht unbedingt. Also und Fritze ist dieser Satz so rausgerutscht. Das kommt richtig aus dem Bauch, von wegen richtig empört, weil er eben diese schwarzen Sportler eben so verehrt. Und das passt nicht so ganz zusammen mit der Nazi-Ideologie. Also er geht dann in vielem mit. Er fühlt sich ja auch sehr wohl in der Hitlerjugend, dieses Gemeinschaftsgefühl, er als ehemaliges Straßenkind. Er sucht ja auch Anschluss an so eine Gemeinschaft und auch an die vielbeschworene Volksgemeinschaft und die Kameradschaft und so weiter und so weiter. Und das will er alles. Wo er nicht mitgehen kann, ist tatsächlich der Rassismus der Nazi-Ideologie. Das ist nicht nur in dem Fall so bei den schwarzen Sportlern. Es ist auch, also die große Liebe seines Lebens oder die einzige bislang, ist Hannah. Hannah, mit der er eine Zeit lang auf der Straße gelebt hat, die ein paar Jahre älter ist als er, die er wirklich anhimmelt, die er anbetet. Und Hannah ist Jüdin. Und es wird immer mal wieder zum Problem, aber er schiebt das auch so ein bisschen weg, diesen Gedanken, weil er möchte zum einen dazugehören. Er möchte zu diesem neuen Deutschland, zu seinen Kameraden, er möchte dazugehören. Das ist sein größter Wunsch als eigentlich völlig vereinsamter Straßenjunge, dass er irgendwo akzeptiert wird und geachtet wird. Das sind alles Sachen, die ihm wichtig sind und deswegen schiebt er das, was nicht so ganz da reinpasst, auch gerne mal beiseite. Aber wie gesagt, Fritze ist hin und her gerissen. Es gibt ja noch einige Dinge, die der arme Junge durchleiden muss und immer wieder, wo gehöre ich hin? Soll ich weglaufen? Oder ist es doch letzten Endes besser? Ich bleibe in der Hitlerjugend und so, das wird ihn noch begleiten.
Nichtsdestotrotz, du hast gesagt, das ist der Moment, in dem bei ihm zum ersten Mal ein Zweifel an der NS-Ideologie aufkommt. Wolltest du mit dieser jugendlichen Figur zeigen, dass es auch 1936 noch lange nicht zu spät war zu erkennen, eben am konkreten Verhalten der Nazis, worauf Deutschland und die Welt zusteuerte?
Natürlich konnte man das erkennen, aber so einem Jungen kann man das nicht zumuten, dass er derjenige sein muss, der das erkennt. Weil er ist ja gerade die Generation, die voll erfasst wird von der Gehirnwäsche der Nazis, also in der Hitlerjugend und so weiter. Also der wird ja voll der ganzen ideologischen Schulungen da unterworfen. Die haben ja eben nicht nur Geländespiele gemacht und sowas, da gab es auch weltanschauliche Schulungen und solche Geschichten. In der Schule ja auch. Also es wurde ja von allen Seiten wurden die befeuert mit der Nazi-Ideologie. Und das war mir eigentlich das Wichtigste, dass ich mit Fritze auch einen habe aus dieser Generation, der eben als Kind, als Jugendlicher da reingerät in das Dritte Reich, der so viel anderes gar nicht kennt und für den es ja auch irgendwie aufwärts geht, nicht unbedingt wegen der Nazis, aber zur gleichen Zeit letzten Endes. Während der Weimarer Jahre hat er auf der Straße gelebt, ist mal wieder abgehauen aus seinen Waisenhäusern und so, hat sich irgendwie durchgeschlagen, ist dadurch auch ziemlich tough geworden. Und jetzt hat er endlich mal Anschluss gefunden. Ursprünglich ja bei Gerion und Charlie, aber inzwischen bei seinem Pflegevater und HJ-Führer, wo er eigentlich auch hin wollte tatsächlich. Er wollte in eine nationalsozialistische Familie. Charlie hat ihm verboten, in die Hitlerjugend zu gehen. Letzten Endes ist er dann doch da gelandet, weil Gerion es dann ihm erlaubt hat. Er wollte dazugehören. Er wollte ganz einfach zu diesem Mainstream der damaligen Zeit, das war nun mal ein Nazi, da wollte er mitmachen und mitschwimmen.
Ich finde das interessant, wie du das sagst. Mit den Jugendlichen, die diese volle Gehirnwäsche der Nazis abbekommen haben. Ich habe mich mal mit Dieter Wellershoff, dem Schriftsteller, darüber unterhalten. Der war Jahrgang 1926, das heißt, er war 7 Jahre alt, als die Nazis an die Macht gekommen sind. Und er hat den Satz gesagt, wenn man jung ist, wenn man Kind ist, dann gibt es nur die eine Welt. Man kennt nichts anderes. Und für junge Menschen in dem Alter gab es nur die Nazis. Es gab sozusagen keine alternative Lebenswelt. Dass es andere Ideen gibt, ist was anderes. Aber sozusagen die aufgefaltete Welt, da gab es eben nur die. Nochmal zurück zu den Olympischen Spielen. Viele von uns erinnern sich daran, wie die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 das Image Deutschlands in der Welt zum Besseren verändert hat. Dieses Sommermärchen. Wie war das 1936? Wie wollten die Nazis mit den Olympischen Spielen das Bild von Nazi-Deutschland in der Welt bewusst verändern?
Ja, genau so. Also ich weiß es miteinander vergleichen, 2006 und 36 natürlich nicht. Ganz andere Situation, auch es gab auch ganz anderes Bild da zu verändern.
Wie sah Berlin aus damals? Erzähl uns das nochmal.
Berlin war voll im Olympiafieber. Das haben die Nazis gut hingekriegt. Sie haben ja, das ist ja das Perfide. Eigentlich waren die Nazis der olympischen Idee abgeneigt. Das ist eine internationale Idee, eine völkerverbindende Idee eigentlich. Und das war nicht so ihr Ding, wie man ja auch weiß. Und die Spiele wurden ja nicht den Nazis gegeben, die wurden der Stadt Berlin übrigens gegeben, nicht dem Deutschen Reich. Und die wurden der Stadt Berlin gegeben, als es noch in einem demokratisch regierten Land lag. Und die Nazis hatten diese Spiele nun mal, die mussten sie irgendwie ausrichten und haben aber dann relativ schnell gemerkt, wenn wir sie schon haben, dann nutzen wir das Ganze auch aus und sehen den Propagandawert, den das Ganze hat. Übrigens zum ersten Mal in der Geschichte der Spiele, dass das so danach ja eigentlich fast immer wurde das entsprechend genutzt. Und sie haben das sehr geschickt gemacht mit allem, was sie zur Verfügung hatten als Diktatur. Da kann man natürlich auch sehr, sehr viel mehr machen als in der Demokratie. Sie haben alle Mittel und Wege und Gelder und so weiter genutzt, um dieses Stadion zu bauen, um die ganze Stadt zu schmücken. Haben auch das so gemacht, dass Berlin sich wieder als weltoffene Stadt gab, die es ja mal ein paar Jahre davor auch war. Man hat diese ganzen antisemitischen Dinge im Stadtbild, die es ja gab. Es gab da auch schon diese Juden, unerwünscht Schilder auf Bänken und so weiter. Juden kein Zutritt in Restaurants und so. Ganz wichtig auch die Schaukästen des Stürmers, dieses antisemitischen Hetzblattes aus Nürnberg von Julius Streicher, die in der ganzen Stadt, die in ganz Deutschland verteilt waren, auch zum Teil von Privatleuten dann finanziert wurden tatsächlich. Ja, und in diesen Kästen hing dann der Stürmer aus. Auf dem Titelbild war immer eine antisemitische, ekelhafte Karikatur. Also diese Kästen wurden entweder abgeschraubt oder mit anderen Zeitungen bestückt. Also dass dieser ganze Antisemitismus, der schon total im öffentlichen Bild zu sehen war eigentlich in Berlin damals, des Jahres 36, dass der verschwand aus dem Straßenbild. Also eine große, große, große Lüge, auf die auch so gut wie alle internationalen Gäste reingefallen sind.
Ich habe auch mal Fotos gesehen, es gab ganz viele Olympiafahnen, aber auch ganz viele Hakenkreuzfahnen.
Ja, natürlich gab es die, das war die Nationalfahne des Deutschen Reiches seit 1935. Und natürlich hat das Gastgeberland auch ein Recht, eine Nationalfahne aufzuhängen. Da hingen natürlich auch britische und amerikanische und sonstige Fahnen, also die Fahnen aller Teilnehmerländer. Natürlich die Fahne des Gastgeberlandes etwas überrepräsentiert, das auf jeden Fall.
Wie absichtsvoll die Täuschung der Welt war, hören wir in der nächsten Szene. Es gibt natürlich im Roman Olympia, wie in allen Romanen von Volker Kutscher, eben auch nicht nur historische, politische Ereignisse, sondern eben auch einen Kriminalfall. In diesem Roman Olympia geht es um einen Funktionär, der im Olympischen Dorf umgebracht wird. Ein Kellner namens Ehlers gerät unter Verdacht, der Mörder zu sein, weil er eine kommunistische Vergangenheit hat. Da nützt es Ehlers auch überhaupt nichts, dass er längst begeisterter Nazi ist. Ehlers wird festgenommen und in ein Lager gebracht. Und was da passiert, hören wir in der Lesung von Fritzi Haberland.
Sein Leben hier kam ihm vor wie ein langsames Sterben, wie ein Vorgeschmack der Hölle. In Dreck und Matsch ließen sie ihn und die anderen schuften, ohne Pause, ohne die Möglichkeit, sich nach der Arbeit auch nur einigermaßen zu säubern. Das wenige Wasser, das sie bekamen und das in Fässern von Oranienburg herangeschafft wurde, brauchten sie zum Trinken. Zum Waschen war es zu schade. Nur eine Frage der Zeit, wann sich seine kaum verheilten Wunden doch noch entzünden würden. Wer sich darüber beschwerte, war der Willkür der SS ausgesetzt, wurde, wenn er Glück hatte, nur zusammengeschlagen, wenn er Pech hatte, aber mit den Händen hinter dem Rücken an einen Kiefernstamm gehängt. Die Schreie waren kaum zu ertragen, verebbten aber nach etwa einer halben Stunde, wenn die armen Teufel das Bewusstsein verloren. Für die allermeisten bedeutete das Baumhängen das Todesurteil. »Was machen wir hier eigentlich?« hat er irgendwann einen Leidensgenossen gefragt, als die Wachen gerade nicht hinschauten. »Na, dreimal darfst du raten. Wir dürfen uns unser eigenes KL bauen, das Schönste, das die Welt je gesehen hat. Der Häftling deutete auf die halb gerodete Lichtung, ein wildes Durcheinander aus Baumstämmen, Schlamm und Geäst. »Willkommen in Sachsenhausen«, sagte er. Noch waren sie in einer stinkenden Behelfsbaracke untergebracht, doch schon bald sollte hier, genau hier, wo sie jetzt den Wald rodeten, das modernste Konzentrationslager des Reichs entstehen. Eine 18 Hektar große, dreieckige Anlage, gesichert von einer 3 Meter hohen Mauer, einem elektrisch geladenen Stacheldrahtzaun und 9 Wachtürmen. So hat es ihm sein neuer Freund erklärt, der aus irgendwelchen Gründen Bescheid wusste über die Pläne der SS. Wenn die Olympiade erstmal vorbei ist, sagte er, dann werden die KL in Deutschland nur so aus dem Boden schießen. Dann legt die SS erst richtig los.
In dieser Passage wird der Schrecken quasi als Überraschung offenbart. Ehlers ist nicht irgendwo, er baut am Konzentrationslager Sachsenhausen bei Oranienburg mit. Warum erzählst du das so?
Das war mir ein ganz wichtiger Aspekt, um die Propagandalüge noch ein bisschen deutlicher zu machen. Das Schlimme ist ja, die Bilder von 36 von den Olympischen Spielen sind durch Leni Riefenstahl ja bis heute in die Welt getragen und funktionieren auch bis heute als Propaganda, als positive Bilder.
Diese Schwarz-Weiß-Athleten, dieser Schwarz-Weiß-Film, die Athleten heroisch dargestellt, mit wahnsinnigem Aufwand gefilmt.
Genau, aber auch die schwarzen Sportler, auch Jesse Owens kommt da vor. Also man denkt ja, das ist doch alles, war doch alles friedlich, Völkerverständigung und so weiter. Nee, war es nicht. Die Nazis haben es ganz bewusst als Fassade genutzt und waren tatsächlich so zynisch. Zur gleichen Zeit, das war wirklich parallel, zur gleichen Zeit wurde der Wald bei Oranienburg gerodet, hier geschildert mit Häftlingen, um dort das KZ Sachsenhausen zu errichten. Und das war ein Modell-KZ für viele weitere, die dann folgen sollten. So viele gab es ja noch gar nicht bis dahin in Deutschland. Da fing die SS an, das ganze Konzentrationslagersystem eben zu professionalisieren. Das fing genau in diesem Jahr an. Und das zeigte ja schon, man hatte was vor nach den Spielen. Und auch im Tagebuch von Viktor Klemperer, der sagt auch, also wenn die Spiele erstmal vorbei sind, dann geht es uns Juden richtig an den Kragen. Da hat er auch richtigerweise erkannt. Das war so eine Ruhe vor dem Sturm. Und man bereitete da eben in Sachsenhausen schon vor, was dann eben passieren sollte.
Warum heißt das eigentlich in dieser Passage KL? Wir kennen doch die Abkürzung KZ für Konzentrationslager.
Genau, aber im Schriftverkehr damals ist nur immer von KL die Rede. Die Abkürzung KL war damals die geläufige. Wann genau das gekippt ist Richtung KZ, ich glaube, es war irgendwann in den Kriegsjahren, aber das habe ich so genau gar nicht rausfinden können. Ich habe mich nur darauf verlassen, was damals unterwegs war. Und es war noch bis Ende der 30er Jahre immer KL so und so, wenn da die SS und andere Stellen da untereinander ihren Briefwechsel hatten.
Dieses Willkommen in Sachsenhausen, das ist natürlich zynisch, klingt aber harmlos. Wir wissen, welcher Schrecken sich dahinter verbirgt. Du beschreibst es ja so, dass das Konzentrationslager im Wald gebaut wurde, an einem entlegenen Ort, einem Wald, der extra gerodet wurde, hast du ja gerade gesagt. Aber man wusste doch trotzdem in Deutschland, man wusste doch von diesen Orten. Das war ja nach dem Krieg doch immer eine wichtige Frage. Wusstet ihr, dass es die Konzentrationslager gab und was da geschah? Hier vor dem Krieg, 1936, wurden da schon, wird in der Szene beschrieben, Menschen zu Tode gefoltert.
Ja, so war es. Und es war ja nicht so, JWD war es ja gar nicht. Es war am Stadtrand von Oranienburg. Ja. Oranienburg hatte ja eine alte Brauerei, hatte ohnehin ein altes Konzentrationslager, noch von der SA geleitet, irgendwann von der SS übernommen. Jetzt wollte man das eben richtig neu aufbauen. Also ein Lager, was man gut überwachen konnte und so weiter. Also eben nicht in irgendwelchen alten vorgefundenen Kasernen oder Brauerei oder sonst was Gebäuden. Das hat man dann am Ortsrand errichtet. Das war nicht so weit weg von Oranienburg. Es ist schon nah dran, wie die meisten Konzentrationslager. Selbst Vernichtungslager wie Auschwitz-Birkenau, das ist ja nicht weit weg von der Stadt Auschwitz. Da fahren ganz viele Straßen dran vorbei. Das war nie irgendwo in der Wüste, in der Pampa, wo es keiner gesehen hat. Also auch die schlimmsten Lager nicht. Also man hat das mitbekommen. Man hat natürlich auch Schreie und sonst was gehört und die armen Gestalten gesehen. Klar, war alles eingezäunt, man konnte nicht direkt das alles so beobachten, aber natürlich wussten die Leute, das war ja auch ein Teil dieses Terrorregimes. Die Lager waren ja durchaus auch für die inneren politischen Gegner erstmal gedacht. Die Zunahme an jüdischen Häftlingen, das kam ja eigentlich erst später, auch nach den Olympischen Spielen letzten Endes.
Weil du es vorhin gesagt hast, dieses Konzentrationslager Sachsenhausen, es gab ein vorheriges, das war von der SA. Wir haben ja in der 6. Folge unseres Podcasts darüber gesprochen, dass die SA sozusagen entmachtet worden ist. Was heißt denn eigentlich, die SS übernahm das? Muss ich mir da so eine eigene Bürokratie vorstellen, eigene Büros, die sich jetzt dran machen, das zu planen?
Ja, genau so war es. Es war natürlich sehr bürokratisiert. Es war wirklich bis ins kleinste Detail geplant. Und es gab auch eine Modellordnung für die Konzentrationslager, also eine Lagerordnung, die dann auch auf alle Lager ausgeweitet wurde, die sich ein bisschen bewährt hatte. Habe ich auch einen kleinen Auszug in dem Roman ausgedruckt von dieser Lagerordnung. Das wurde standardisiert sozusagen, dass man das über das ganze Deutsche Reich so ausbreitete. Das erste klassische Lager war ja hier bei München,
sagen wir mal
in Dachau, genau. Das wurde sozusagen vorgefunden. Die Gebäude waren da. Und so waren ja überhaupt die ersten sogenannten wilden Konzentrationslager, die auch zum Teil in meinem Roman ja geschildert werden. So, das waren irgendwelche vorgefundenen Gebäude. Das Columbia-Haus steht heute nicht mehr in der Nähe des heutigen Flughafens Tempelhof. Ein altes Militärgefängnis war es, genau, das dann von der SS übernommen wurde und der große Ort des Schreckens in Berlin war. Oder es gab hier in der Papelstraße, ist heute auch ein Gedenkort in der Nähe des Bahnhofs Südkreuz ist das. Einfach, das war eine alte Bahnkaserne und nach dem Ersten Weltkrieg war es eine Art Gewerbepark. Da waren alle möglichen Unternehmen und in einem Gebäude hatte die SA im Keller Hafträume und man wurde gefoltert und die Leute aßen da ihre Mittagswurst sozusagen, die Handwerker, die da unterwegs und angesiedelt waren und die SA karrte da entsprechend ihre Häftlinge an. Also es war durchaus ganz bewusst auch so, dass die Leute das so ein bisschen jedenfalls immer mitbekamen, weil das zur Einschüchterung diente natürlich, zur Terrorwirkung nach dem Motto, wenn ich wollte, dass es euch auch so geht, dann macht mal lieber mit hier bei uns.
Ja. Da kommt mir der Satz in den Sinn, der an diesem Denkmal am Wittenbergplatz steht, wo die Namen aller KZs aufgezählt sind. Orte des Schreckens, die wir nie vergessen dürfen. Vielen Dank, Volker Kutscher.
Ja, gerne.
Das war Der Zerfall Babylons, Teil 8 von 10, das Jahr 1936. Mein Name ist Thomas Böhm. Ich danke Fritzi Haberland und Volker Kutscher für die inspirierende Zusammenarbeit an diesem Podcast. Redaktion: Fanny Michaelis, Gabi Beck und Marc Krüger. Produktion: Stefan Lindner. Sounddesign: Kevin Kastens. Und jetzt noch eine Idee, wo Sie gleich weiterhören können. 11KM, der Tagesschau-Podcast, ist der Podcast für alle, die die Welt besser verstehen wollen. Viktoria Koopmann taucht täglich mit euch ab in ein Thema in aller Tiefe. Mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten direkt aus den Ländern seid ihr bei 11KM immer gut informiert und ganz dicht dran am Geschehen. 11KM findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.